Wie fängt man an, über das Vergessen zu sprechen?
Das ist gut, dass du das sagst. Uns ist es so ähnlich gegangen beim Entwickeln der Ausstellung Vergessen. Okay, was stellen wir denn da aus? Was vergessen ist, ist ja weg. Das war schon so ein Grundgedanke, der uns am Anfang begleitet hat. Und es war auch immer, dass wir gedacht haben, wir dürfen jetzt nicht aufs Erinnern umschwenken, bis wir dann eigentlich draufgekommen sind, du kannst Vergessen nicht ohne Erinnern erzählen. Die beiden hängen zusammen.
Alles vergessen. Das ist der Titel einer Ausstellung, die jetzt gerade im Jüdischen Museum in Wien am Judenplatz zu sehen ist. Ja, und auch der Inhalt dieser neuen Episode. Hallo, hier spricht der Andreas und ich habe mir heute nämlich die Co-Kuratorin dieser Ausstellung, Daniela Bscheiden, ins Studio eingeladen und mit ihr, ja, genau über das, und zwar über das Vergessen, gesprochen. Ein Gespräch, das vielleicht gerade in den heutigen turbulenten Zeiten aktueller ist denn je. Ich bin ja, wie man so sagt, gelernter Österreicher, das heißt, ich bin da geboren und habe natürlich alle Phasen des Österreicherseins irgendwie durchgemacht, persönlich. Und das war natürlich auch so, ich bin geboren 1985. Das heißt, mein Großvater war selber noch im Krieg, hat aber nie drüber geredet mit uns.
Das ist also meistens so,
Klassiker. Ja. Und auch, aber auch meine Eltern haben eigentlich einen sehr persönlichen Bezug zu dieser Zeit gehabt. Mhm. Haben aber auch nicht sehr gerne darüber geredet. Und dann war es bei mir dann so, und ich glaube, das ist bei vielen Menschen in dieser Altersschicht so, dass plötzlich so eine gewisse Form von Erinnerungsprozess einsetzt. Das heißt, man erinnert sich als Person, man zapft sich quasi an Erinnerungen der Gesellschaft an. Mhm. Und das ist ein schönes Beispiel. In der Ausstellung gibt es nämlich einen großen Zettelkasten, der vom Soziologen
Niklas Luhmann,
genau, als Metapher verwendet wird, und zwar, dass eine Gesellschaft ihre Erinnerungen in einen Zettelkasten sortiert und diese Erinnerungen, also alle Informationen, die da drinnen stecken, miteinander in Bezug stehen, aber dann trotzdem ein Teil davon immer wieder vergessen wird, bis er wieder reaktualisiert wird. Mhm. Und in einer gewissen Weise, um da gleich ganz tief einzutauchen, ist es mir als Person auch so gegangen, weil hat dann eine Phase gegeben, wo diese Erinnerungen, kollektiven Erinnerungen, mir dann plötzlich präsent geworden sind und ich drauf gekommen bin, aha, es hat eine Zeit gegeben, die, über die heute in Österreich niemand geredet hat und um die auch sehr viel gestritten wird. Und da geht es ganz stark um die Frage, dürfen wir vergessen oder sollten wir nicht endlich schon vergessen?
Aber es ist schön, dass du das mit dem Zettelkasten erwähnst, dass du dich ein bisschen selbst wieder gefühlt hast, weil wenn ich zum Beispiel eine Führung mache, ist es immer so mein Schlussobjekt. Und das sind auch meine Worte immer, jetzt überlegt mal oder überlegen Sie, kommt auf die Gruppe an, eigentlich sind wir alle unser eigener kleiner Zettelkasten. Mhm. Ja, wir stellen immer wieder Verbindungen her, auch das, was Sie heute gesehen und gehört haben, verbindet sich dann wieder zu neuen Erfahrungen oder weckt Erinnerungen. Und Niklas Luhmann hat ja den Begriff des Verwahnsvergessens geprägt. Mhm. In seinem Mittelpunkt seiner Forschung entstand ja immer die Kommunikation und ihm dieses Verwahrensvergessen erlaubt es, Dinge abzulegen und eigentlich darauf zu warten, dass sie durch Zufallsbegegnungen, Verweise in dem Zettelkasten wieder auftauchen. Und ich glaube, das trifft es ganz gut auch für Gesellschaften und nicht nur für Individuen. Gerade wenn man an Österreich denkt, wir haben ja dann noch ein weiteres Objekt in der Ausstellung, und zwar das Wehrstammbuch von Kurt Waldheim. Mhm. Damals im Zuge des Präsidentschaftswahlkampfes wurde das im Staatsarchiv entdeckt und widerlegte seine Aussagen, dass er ja nichts getan habe und ja nur seine Pflicht getan habe als Wehrmachtssoldat. Es belegt seine Nähe zum einem der Haupttäter, dessen Adjutant er war bei der SA-Reiterstaffel, dass er somit gewusst haben muss, was damals vor sich ging. In seinen Lebensaufzeichnungen hat er nur gesagt, er war kurz am Balkan und dann bis Kriegsende verletzt in Triest. Mhm. War nicht so ganz die Wahrheit. Und das ist ihm auch alles erst 1986 dann in der Gesellschaft aufgebrochen und man hat sich endlich so dieser bisher vertretenen These Österreich als erstes Opfer, dem einmal gestellt und das mehr untersucht. Und ich denke mir auch, dass das nicht nur gesellschaftlich, sondern vielleicht auch in vielen Familien dann irgendwo etwas aufgebrochen ist und Fragen begonnen zu stellen worden sind. Das ist schon eine sehr wichtige Zeit damals gewesen, wo man dann auch gesagt hat, nein, wir waren nicht Opfer, sondern wir waren auch Täter. Und etwas ganz Wichtiges, auch für die Anerkennung der Opfergruppen und hier mal ein Bekenntnis dazu abzugeben.
Aber wenn wir jetzt vor diesem Verwahrensvergessen sprechen, wenn du davon sprichst, dass die Dinge dann eigentlich durch Zufall reaktualisiert werden, die Aufgabe von einem Museum ist eigentlich, diesen Zufall aufzuheben.
Ja, wir haben uns im Zuge der Ausstellungsvorbereitung natürlich auch mit uns selbst beschäftigt als Museum beziehungsweise als zwei Museen. Es ist ja eine Kooperation mit dem Jüdischen Museum Hohenems. Und da gibt es schon spannende Dinge. Also die Kollegin aus Hohenems, die Dina Ehrenfreund Michler, meine Co-Kuratorin, hat hier zwei Rimonim, das sind so Tora-Aufsätze, entdeckt, die eigentlich nur im Depot lagern. Das war ursprünglich, das Museum wurde 1991 eröffnet. Aus der Synagoge Hohenems gab es keine Ritualgegenstände mehr, die sind alle eingeschmolzen worden, aber man wollte halt etwas zeigen. Und so kam es eine Leihgabe von der israelitischen Kultusgemeinde in Wien, diese Rimonim, die dann aber nie ausgestellt worden sind. Was eigentlich sehr schade ist, sie hat das immer empfunden, irgendwie sind die doch so wichtig, weil sie auch ein Stück, sie sind von einem Bethaus Montefiore im zweiten Bezirk, also es ist auch aus eher sozial benachteiligteren Schicht. Sie waren auch nicht aus Silber, sondern nur Metall. Also man sieht auch die Geschichte der Armut ist auch eine vergessene Geschichte. Es bildet sich so viel dran ab und es sind auch die Spender vermerkt, Jakob und Bertha Spitz, leider sehr häufige Namen. Und sie sagt ein bisschen, es ist so ihr Cold Case, sie holt das immer wieder mal raus und schaut, ob sie da noch mehr finden kann. Also es gibt durchaus auch Sachen, die vielleicht bei uns in den Archiven lagern und ein bisschen vergessen sind oder dann eben durch so einen glücklichen Zufall wie diese Ausstellung endlich auch mal ins Rampenlicht gestellt werden.
Mhm. Wie kommt die Verbindung zu Hohenems her? Also das Jüdische Museum Hohenems, kannst du da die Geschichte drüber erzählen ein bisschen? Also in Hohenems hat ja, das habe ich in der Ausstellung erfahren, hat es eine große jüdische Gemeinschaft gegeben, von denen tatsächlich niemand überlebt
hat. Genau, also nach 1945 gab es die Gemeinde einfach nicht mehr. Drum wurden auch die Synagoge oder andere Gebäude wurden verkauft. Es hat dann die Gemeinde Hohenems gekauft und hat zuerst hier ein Feuerwehrhaus eingerichtet, was ganz spannend ist. Das wurde 1955 eröffnet. Die Tafel, die angebracht worden ist, sagt neu erbaut 1954-55. Bei der Eröffnung des Museums 1991 ist man dann drauf gekommen, dass das vielleicht doch nicht so ganz richtig ist und hat geschrieben nur, es ist eben in neuem Besitz und wiedereröffnet worden, war früher eine Synagoge. Und die Gemeinde, das Einzige, was noch wirklich erhalten ist, ist der jüdische Friedhof in Hohenems. Den verwaltet eine Exilgemeinde in der Schweiz. Und es gibt natürlich das jüdische Museum, eine ehemalige Villa, eine jüdische Villa, wo eben heute der Geschichte Hohenems, aus der sehr bekannte Persönlichkeiten auch stammen, erzählt wird.
Aber gerade bei dem Feuerwehrhaus in Hohenems habe ich mir gedacht, es ist total interessant, wie eine Tafel komplett den Kontext eines Ortes verändern kann.
Stimmt, ja. Also es ist schon, wenn man das liest, okay, dann die meisten Leute fragen da ja nicht nach. Oder wenn man zum ersten Mal vor Ort ist. Im Ort hat es eh jeder gewusst, dass das früher mal die Synagoge war. Also es ist auch so ein bisschen dieses typisch Österreichische. Wir hängen jetzt an das Schild um und dann haben wir eh alles getan und es schwamm drüber. Also vielleicht hast du ja auch ein anderes Bild gesehen in unserer Ausstellung, den Adolf Hitler, der dann zum Andreas Hofer übermalt wurde.
Ich
bin
ja gebürtiger Tiroler und dementsprechend musste ich mehr als schmunzeln bei dieser Sache. Also für alle, das ist ja schon die perfekte Beschreibung gewesen. Es hängt ein Bild vom Andreas Hofer in der Ausstellung und auf einer Röntgenaufnahme ist aber entdeckt worden, dass tatsächlich darunter der Adolf Hitler dargestellt ist. Also ein Kriegsrückkehrer 1944, glaube ich,
war genau, das. Genau, da ist eben die Rote Armee vor Wien gestanden und das hing im Geschäft der Schwiegereltern und er hat sich gedacht, na, lieber nicht. Und er war relativ talentiert. Interessant war, dass es gibt keinerlei Bezug zu Tirol. Ja? Mhm. Also der Schwiegersohn war aus Sachsen gebürtig, also da keine Beziehung. Was uns dann nur später eigentlich aufgefallen ist, wenn wir überlegt haben, warum dann Andreas Hofer, sie haben beide die gleichen Initialen, aha. Das war dann ein Aha-Effekt. Mhm. Das fanden wir spannend, aber es ist auch familienintern, also der Enkel weiß auch nicht, warum das gerade die Wahl auf dieses Motiv fiel.
Aber genau deswegen gibt es dann plötzlich diese Ambivalenz, weil man sich natürlich fragt, warum ist das passiert? Hat man vielleicht einen anderen, unter Anführungszeichen, österreichischen Helden drüber gemalt, in dem Wissen, dass eigentlich Adolf Hitler drunter steckt und man dadurch eine gewisse Form von versteckte Huldigung weiterführen kann?
Ich glaube, es war, vielleicht war es auch der Wunsch nach jemandem, der Freiheit symbolisiert. Es ist schwer zu sagen, wir kennen die Leute leider nicht. Ich denke mir auch, dass es ein bisschen eine Rolle gespielt hat. Es war ein schöner Rahmen und damals, das schmeißt man doch nicht weg. Man kann es heute schwer sagen, was die Intention damals war. Man möchte den Leuten natürlich auch nichts unterstellen, aber ich finde, es ist halt einfach so gesamtgesellschaftlich gesehen, ist es so ein wunderbares Bild für Österreich. Also gerade der Umgang mit der Kriegsvergangenheit bis vor allem 1986.
Weil ja immer wieder und heute auch die Stimmen laut zu hören sind, die sagen, wir sollen endlich vergessen. In einer gewissen Weise ist da ja auch dieser Schuldkomplex damit verbunden, dass die Leute glauben oder das Gefühl haben, und da muss man sie vielleicht ernst nehmen, dass in dieser Erinnerung immer wieder der Fingerzeig drinnen steckt, dass sie dafür verantwortlich sind, was vor mitunter jetzt schon 80 Jahren passiert ist.
Das ist, glaube ich, sehr schade, weil wenn die Leute das zu sehr auf sich persönlich beziehen, dieses niemals vergessen, ist heute eher auf die Gesellschaft. Auf die Gesellschaft soll das eigentlich eher angewandt werden, da die wirklich Verantwortlichen aus jener Zeit mehr oder weniger alle schon verstorben sind. Und ich glaube, es geht uns alle an, in dem Sinn dafür zu sorgen, dass es nicht mehr so weit kommt. Also, und da liegt unsere persönliche Verantwortung, nicht in dem, was geschehen ist. Also ich habe auch schon öfter Leute getroffen, deren, in einem Fall zum Beispiel der Vater, ein hochrangiger SS-Offizier in Auschwitz war. Die zwei Söhne sind dort auf die Welt gekommen, waren noch sehr klein, wie sie dann nach Tirol gegangen sind. Dem Vater ist nie etwas passiert und die Söhne haben das erst sehr spät dann erfahren und haben ihr Leben lang damit gehadert. Beides großartige Menschen und haben immer eine Schuld bei sich gesehen. Sagt, ihr könnt ja überhaupt nichts dafür, ja, das ist eure Eltern, was ihr habt das Beste daraus gemacht, ihr seid so großartig und das ist doch schön. Aber man sieht, und wahrscheinlich auch auf der anderen Seite, ja, es ist die eigene Familiengeschichte ist natürlich etwas, was man mitnimmt, was man, auch wenn man es nicht bewusst erinnert, durch die Erzählungen gibt es sicher eine Art, das nochmal zu durchleben und sich dann schwer zu tun, abzugrenzen. Und ich glaube, das ist auch das Problem, warum dann viele eben dieses Niemals vergessen zu persönlich nehmen und sagen, ich habe ja nichts gemacht. Und müsste man sagen, das ist ja gerade das Problem, ihr müsst was machen und zwar in die richtige Richtung.
Aber so, das so zu begreifen, dass es ein Auftrag ist, die Dinge nicht zu wiederholen, wie sie geschehen sind, anstatt diese eigene Schuld, sozusagen sich in die eigene Schuld zu begeben, demgegenüber ist, glaube ich, ist ein schöner Gedanke.
Ja, so würde ich das sehen.
Aber da sind wir eben, und das finde ich spannend an der ganzen Sache, da sind wir eben bei einer ganz persönlichen Ebene. Und was diese Ausstellung schon macht, es gibt so viele unterschiedliche Ebenen. Also wir haben einerseits diese persönliche Ebene, zum Beispiel gibt es auch ein Selbstporträt eines Künstlers, der an
Alzheimer
erkrankt ist und in den letzten 6 Jahren seines Lebens, glaube ich.
Genau, also die letzten 3-4 Jahre hat er gar nichts mehr gemalt. Er hat begonnen 1995 nach der Diagnose Alzheimer Selbstporträts von sich zu malen und spannenderweise hat das seine Gattin gar nicht gewusst, die hat das erst später entdeckt. Also er hat sich an das erinnern können und was sehr betroffen macht, ist, wenn man sich so die Abfolge der Porträts ansieht, auch der Verlust der Selbstwahrnehmung, der Verlust der Identität, das fängt an mit farbigen Bildern, man erkennt noch die Physiognomie, dann verrutscht alles immer mehr, das Ohr hängt da oben, er hat nur noch ein Nasenloch, die Farben verschwimmen. Zum Schluss ist es dann eigentlich nur noch eine Bleistiftzeichnung, man kann es sagen, wirklich wie ein Wirbel. Mhm. Und das ist eben, was das Vergessen mit uns individuell auch macht, also diese Auslöschung der eigenen Identität. Mhm. Und ich glaube, das ist auch das, was man gesellschaftlich sehen muss, dass man, wenn man alles vergisst, die Identität als Gesellschaft verliert.
Und da geht es eben dann aber von der persönlichen Ebene auf die politische und kulturelle Ebene, weil einerseits gibt es natürlich einen Kampf ums Vergessen.
Genau. Wer hat die Oberhoheit über die Vergangenheit, über die Gegenwart und auch über die Zukunft? Also das sind auch drei unterschiedliche Zeitebenen, wo man vom Vergessen sprechen kann. Genauso wie das Individuelle bzw. Gesellschaft, eben die Zeitebenen. Das ist ganz unterschiedlich und das hat auch uns fasziniert, wie viele Ebenen es gibt vom Vergessen, wie viel man da drauf gekommen ist. Und man musste sich dann fast schon einschränken mit den Objekten, da wir ja am Judenplatz doch beschränkt sind mit unserem Platz. Es war auch für uns unglaublich spannend, auch die eigenen Blickwinkel da zu erweitern. Also es ist auch viel, was uns heute eigentlich erst seit relativ kurzer Zeit beschäftigt, zum Beispiel dieses Recht auf Vergessen im Internet. Aktueller denn je, also gerade jetzt mit der künstlichen Intelligenz. Man weiß ja dann eigentlich nicht, was passiert mit unseren Daten, mit unseren Bildern, die im Internet sind. Heutzutage sind die meisten Menschen da schon ein bisschen sensibilisiert, was sie hochladen. Aber man denke an die Anfangszeiten von Facebook. Da hat jeder seine Urlaubsbilder, Bilder von Kindern hochgeladen und die ja dann mehr oder weniger gemeinfrei waren. Mhm. Und das kann natürlich auch sehr belastend sein, wenn Informationen, Bilder auftauchen, die man eigentlich nicht mehr zeigen will oder sich heute dessen mehr bewusst ist, dass man das nicht hätte hochladen sollen. Also auch sehr dramatisch, wenn man liest oft bei Jugendlichen, teilweise noch fast Kindern, wenn da Mobbing passiert, Bilder verfremdet werden oder dieses Sexting, wenn Teenager sich untereinander Nacktbilder schicken, dann nach Ende der Beziehung geht das viral. Also das hat wirklich also schon bis Selbstmord natürlich geführt und das ist, glaube ich, ein Thema, das wir hier auch ansprechen wollten, weil das ganz wichtig ist und uns alle betrifft.
Hm. Wobei ich sogar schon fast die Gegenthese jetzt aufstelle, dass wir uns überhaupt nicht gebessert haben. Ich muss sagen, persönlich jetzt von mir zu sprechen, natürlich mit Bildern ist man wahrscheinlich vorsichtiger, aber was sonstige Informationen angeht, also...
Das stimmt, also das fängt schon bei der Kundenkarte an, ja, geht bis ins Forum, wo etwas diskutiert wird, auch wenn nicht mit Klarnamenpflicht. Es ist dann doch oft herausfindbar, wer dahinter steckt. Manchmal ist es gut, manchmal denkt man sich, dann sage ich lieber nichts. Mhm. Es ist schon so ein Abwägen und es stimmt, es überrascht mich manchmal doch, wie leichtfertig Leute mit ihren Daten umgehen. Mhm. Und da nehme ich mich selber nicht aus.
Ich würde sagen, ich bin oft überrascht, wie leichtfertig ich mit meinen eigenen Daten umgehe. Überhaupt, wenn ich was wissen will. Wenn man irgendwie glaubt, jetzt würde ich gerne was wissen und dann füttere ich halt jetzt, heutzutage füttert mir halt das LLM. Mhm. Aber gehen wir vielleicht jetzt ganz an den Anfang der Ausstellung. Weil jetzt haben wir schon sehr viele Aspekte besprochen, aber ganz am Anfang der Ausstellung steht nämlich ein Spiegelkasten der Künstlerin
Brigitte Kuwanz.
Danke, dass du mir immer mit den Namen hältst. Und zwar in diesem Spiegelkasten gibt es eine Leuchtschrift mit dem hebräischen Wort für vergessen.
Lishkoach.
Und das ist eine Anspielung, weil es gibt da tatsächlich, und das ist aber eine Anspielung, weil es da tatsächlich erstens einmal Lishkoach. Das heißt, in diesem Spiegelkasten ist dieses Wort so platziert, dass es sich endlos reproduziert.
Genau.
Und gleichzeitig aber auch ist dieses Lishkoach enthält das Koach, was im Hebräischen dann gleichzeitig auch der Ausdruck dafür ist, für Macht.
Genau, Machtstärke.
Mhm.
Und das ist auch etwas, was uns dann sehr fasziniert hat, weil Macht kann sowohl die positive Macht, die aktive Macht, aber auch die passive Ohnmacht beinhalten. Und ich glaube, das sind auch zwei Aspekte, die dem Vergessen innewohnen. Also wenn wir das vorher hernehmen, die Selbstporträts von William Uttermolen, er ist ja fast ohnmächtig seiner Krankheit gegenübergestanden. Das ist etwas, was man annehmen muss. Und trotzdem hat er sich da eine gewisse Stärke behalten, indem er eben dieses aktive Bilder und diese aktive Geschichte seiner Krankheit festgehalten hat. Und etwas in Erinnerung zu behalten, etwas nicht zu vergessen, kann eben auch eine Macht sein. Also man sagt ja auch oft, der Sieger schreibt die Geschichte. Das ist sicher auch etwas, wenn ich die Oberhoheit über die Erinnerung habe, ist das natürlich auch ein Machtfaktor.
Aber die Ausstellung ist ja im Jüdischen Museum zu sehen. Das heißt, es geht ja sehr stark um die kulturelle Auseinandersetzung im Judentum mit der Frage des Erinnerns und des Vergessens. Und das finde ich auch sehr spannend, dass das Erinnern an sich einen großen Stellenwert hat.
Auf jeden Fall, das Erinnern ist sehr wichtig. Eigentlich ist es dann das Schlimmste, was dir passieren kann, wenn du mit einem Bann belegt wirst, dem sogenannten Cherem. Ein besonders prominentes Beispiel ist Baruch de Spinoza, hat im 17. Jahrhundert in Amsterdam gelebt, war dort Mitglied der portugiesischen Gemeinde, hat sich schon sehr früh kritisch mit den Heiligen Schriften auseinandergesetzt und ist dann auch schon, ich glaube mit 23, wurde eben dieser Cherem, dieser Bann über ihn gelegt. Das muss man auch so verstehen, dass es jetzt nicht nur religiös war. Also es ist zum Beispiel verboten worden, dass er auf einem jüdischen Friedhof zu Grabe gelegt werden kann. Natürlich aus allen Gemeindeangeboten ausgeschlossen. Das schloss aber auch ein, das soziale Umfeld. Also was ist, wenn du krank bist, dann sorgt niemand für dich. Ja? Es ist eben nicht nur, okay, meine Bücher dürfen nicht gelesen werden, sondern auch dieser Ausstoß aus dem sozialen Gefüge der jüdischen Gemeinschaft. Und das Spannende ist, dass das ja bis heute aufrecht ist, also das erlischt nicht mit dem Tod. Gibt es eben auch die Geschichte, dass vor einigen Jahren wollte ein Fernsehteam etwas vor einigen Jahren wollte ein Fernsehteam in Amsterdam über Baruch de Spinoza eine Dokumentation drehen und haben angefragt bei der zuständigen Synagoge, ob sie darin drehen dürfen. Und haben gesagt, ja, um was geht's? Ja, um Spinoza? Nein. Es darf nicht sein, etwas, das mit ihm zu tun hat, darf eben mit dieser Gemeinde nicht verbunden sein.
Das heißt, das wird bis heute ernst genommen?
Genau, also es gibt seit über 100 Jahren Bemühungen, diesen Bann aufzuheben. Man muss auch sagen, es ist aber grundsätzlich eher auf die lokale Gemeinde immer begrenzt. Also wenn man zum Beispiel schaut, in der Nationalbibliothek Israels sind seine Werke vorhanden. Also das ist auch ganz spannend.
Weil das war nämlich wäre meine nächste Frage gewesen, wer hat da dann quasi auch die Autorität, so ein Cherem zurückzunehmen?
Das wäre dann eigentlich lokal.
Das verstehe. Weil da macht es nämlich Sinn quasi, dass das in dieser Gemeinschaft diese Form der Erinnerungspraxis ist eigentlich, ihn nicht zu eben nicht an ihn zu erinnern.
Genau, da gibt es ja noch das zweite Beispiel, was in der Ausstellung zu sehen ist, Amalek. Amalek wird sozusagen als der Urfeind der Juden und Jüdinnen betrachtet, konnte nie wirklich mit einem Volk oder einer Person in Verbindung gesetzt werden. Aber dadurch, dass es als Urfeind gilt, muss man ihn eigentlich vergessen und er soll dem Vergessen anheimfallen, was dann aber zu einer so lustigen, eigentlich kuriosen Formulierung führt, Gedenke, Amalek zu vergessen. Also da haben wir schon wieder dieses Erinnern und Vergessen und eins greift ins andere über.
Es ist ja auch beim Purimfest.
Genau. Man sagt der Haman, dass das sozusagen ein Nachkomme des Amalek sei. Und das ist ja immer, wenn gelesen wird und sein Name taucht auch, dann darf man ganz laut Wirbel machen und das für die Kinder ist das besonders lustig dann mit den Rasseln und so. Aber natürlich, irgendwie birgt es auch wieder eine Erinnerung, weil dadurch merkt man sich das natürlich besonders, weil das dann eben überdeckt wird.
Aber total, total interessant, wie diese Dinge miteinander verbunden sind. Das Erinnern an sich habe ich mir dann gedacht, und da bin ich jetzt wahrscheinlich nicht, weil ich jetzt der Schlauste bin, sondern es ist mir durch eure Ausstellung dann bewusst geworden, aber ich habe darüber nachgedacht, warum das im Judentum oder ob es im Judentum tatsächlich aus meiner Perspektive, aus der Laienperspektive, auf mich wirkt es halt so, als wäre das Erinnern dort tatsächlich sehr stark fast institutionalisiert. Und dann war halt auch so irgendwie die Frage für mich, ja, wahrscheinlich war das auch notwendig, wenn man ein Volk ohne Land ist, dann wird das Erinnern wieder Boden unter den Füßen?
Auf jeden Fall. Es verbindet einfach. Und es stärkt den Zusammenhalt auch, gerade in Zeiten, in denen immer Verfolgung, Ausgrenzung geherrscht hat. Also darum nimmt ja auch dieses Erinnern gerade nach 1945 so eine große Stellung ein, diese Urkatastrophe der Shoah zu erinnern und dafür zu sorgen, dass das nicht wieder passiert. Und das hat dem Ganzen dann nochmal eine stärkere Aufgabe verliehen.
Mhm. Eine Frage, die ich mir natürlich auch gestellt habe, überhaupt wie ich in das Haus am Judenplatz dann getreten bin, weil vorne hat man die zwei Bundeswehr-Soldaten und teilweise auch Soldatinnen und auch einen Security-Angestellten, die dort platziert worden sind, weil eben gerade auch die politische Lage so ist, dass es notwendig ist, dass dieses Haus bewacht wird. Und ich habe mir natürlich dann schon die Frage gestellt, inwiefern der 7. Oktober und alles, was danach jetzt gekommen ist, auch eure Arbeit verändert.
Ja, das war natürlich ein ganz großer Impact, den dieser 7. Oktober auf uns hatte. Es war natürlich immer schon vorher leider so, dass jüdische Einrichtungen bewacht werden müssen. Es ist dann teilweise natürlich verstärkt worden. Und in unserem Haupthaus in der Dorotheagasse haben wir eine Ausstellung zurzeit laufen, der ich auch mitkuratieren durfte, Schwarze Jude, Weiße Juden. Und da haben wir das Thema auch wirklich aktiv einbringen können. Wir waren schon in den Vorbereitungen, bis der 7. Oktober dann passiert ist. Und da ist eigentlich ein Diskurs, der vorher mehr im angloamerikanischen Raum war, auch stark zu uns geschwappt. Das ist dieses Israel als weißer Kolonialstaat, dieses Vorurteil. Und wir haben uns damit natürlich sehr auseinandergesetzt und eigentlich aufzeigen können, wie falsch diese Zuschreibung ist. Man kann natürlich auch für eine Gesellschaft nicht immer per se sprechen. Israel ist ein sehr buntes Land und es gibt ganz verschiedene Herkunftsländer der Leute, verschiedene politische Richtungen. Und mir hat besonders gut gefallen ein Kurzfilm, den ich eigentlich auf Instagram entdeckt habe. Ein junger Filmemacher, Ben Yanger, hat ein Video kreiert, in dem er Leute in Israel bittet zu sagen, I am a white colonizer. Und schon allein visuell, wenn man die Personen sieht, die alle Hautfarben haben, wird es einem klar, wie verkehrt diese Aussage ist. Und es ist auch tatsächlich, dass fast zwei Drittel eigentlich von Israelis People of Color sind. Das wird oft vergessen. Also man hat hier gerade in Europa oder den USA einen Blick auf Juden und Jüdinnen als auch tatsächlich weiße Hautfarbe, eben aschkenasischer Ursprung und vergisst die ganzen Sepharden, Misrachi, die natürlich auch in dem dort zum Beispiel vor Ort aufgewachsen sind, ja. Und das wollen wir auch in dieser Ausstellung ein bisschen zeigen und diesen Vorurteilen begegnen.
Mhm. Wobei das ja dann schon wieder der politische Kampf auch des Erinnerns ist.
Unbedingt. Es ist auch wieder, wer hat hier die Hoheit über die Erinnerung, über die Darstellung der Gegenwart. Und es ist halt schade, dass hier sehr oft Barrieren entstehen, die durch Austausch vielleicht abgebaut werden könnten. Dass man da oft einfach in einer Blase verharrt und da nicht rausgeht und erst, wenn dann Kommunikation möglich ist, sagt, aha, ah ja, eigentlich siehst du, habe ich das noch gar nicht bedacht. Und ich glaube, das ist wichtig für uns alle, da ein bisschen aus der eigenen Wohlfühlblase herauszutreten und in Kommunikation zu treten miteinander.
Mhm. Die Ausstellung, wie lange wird es die noch geben?
Vergessen ist bis Mitte September 2026 am Judenplatz zu sehen.
Mhm, super. Okay, liebe Daniela, herzlichen Dank für deinen Besuch im Studio.
Sehr gerne, danke.
Danke.